Ich bin momentan so unglaublich viel unterwegs in der Straßenbahn. Jeden Tag zweimal 25 Minuten, einmal hin, einmal zurück. Und ich sag's euch, wie es ist, das ist manchmal ganz schön langweilig. Ich habe so viele Podcasts gehört in anderthalbfacher Geschwindigkeit, versteht sich. Denn Effizienz ist mein zweiter Vorname. Aber ich habe auch Nachrichten gelesen. Das geht ja zum Glück auch auf dem Handy. Aber ganz egal, ob mobil, am PC, bei euch im Podcatcher, auf eurem Fernseher oder sonst wo, eFormel.de ist immer mit den neuesten Nachrichten zum elektrischen Motorsport dabei. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, könnt ihr das tun auf steadyhq.de/eFormel.de, eFormel.de ohne Bindestrich und Punkt. steadyhq.de/eFormel.de. Danke für euren Support und jetzt viel Spaß bei der neuen Episode. Freunde des Rennsports, herzlich willkommen in ePod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. André Lotterer bleibt in der Formel E. Der Deutsche wurde vom neuen Porsche-Kundenteam Andretti verpflichtet und wird dort 2023 gemeinsam mit Jack Dennis antreten. Wie gut diese Fahrerpaarung ist und was hinter dem plötzlichen Teamchefwechsel bei Mahindra steckt, besprechen wir in dieser Episode. Mein Name ist Tobi Blum. Viel Spaß beim Hören. Und nach zweiwöchiger E-Pod-Pause ist auch Tobi Wirtz aus der Redaktion wieder mit dabei. Guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde.
Na, Sonntag. Fühlt sich auch so ein bisschen an wie ein bisschen verschlafen alle, so die, es regnet ein bisschen draußen. Es wird langsam Herbst. Es ist ja, also seit 11 Tagen ist Herbst. Merkt man das bei dir auch, dass Herbst ist?
Ein wenig. Es ist, ich glaube, es hat in den letzten 5 Tagen mehr geregnet als in den 5 Wochen davor, ja, hier im Rheinland. Daher, ja, es ist auch etwas kühler geworden und der Herbst kann kommen. Wir hatten jetzt, finde ich, auch lang genug trockenen Sommer. Man muss sich ja nur mal die Flüsse ansehen in Deutschland. Das sieht ja schon nicht mehr schön aus, was da mittlerweile alles ans Land kommt.
Das stimmt. Ja, falls dir überhaupt noch was ans Land kommt. Und vor allem, ich fand das ja, also das ist für mich das Bild dieses Dürresommers, wie Laubbäume ihr Laub einfach abgeworfen haben, beziehungsweise nicht das aktiv getan haben. Das ist einfach weggetrocknet. Und wie ich Mitte Juli schon mit den Füßen so durch Laubhaufen durchmarschiert bin, als wäre es Oktober. Mit dem Unterschied, dass es halt trockenes Laub war und nicht regennasses Laub. Aber das war wirklich, das ist das Bild meines Sommers. Ja, Laub, was auf der Straße liegt. Jetzt lass uns mal den Blick Richtung Motorsport wieder richten. Weg vom Wetter und hin zu dem, was in der letzten Woche so passiert ist. Oder in den letzten 2 Wochen vielmehr so passiert ist. Ich muss ja sagen, ich glaube, das war eine richtige Entscheidung, nicht eine wöchentliche Episode zu machen. Denn es sind genau 2 Themen, die wir heute besprechen wollen, passiert. Also 1 pro Woche gewissermaßen. Lass uns mal loslegen. Wir werfen zuerst einen Blick in den Rückspiegel und kehren mal so ein bisschen zusammen, was passiert ist. Da sind wir wieder beim Laub. Und dann können wir mal ein bisschen in die Details gehen. M wie Mahindra. Das indische Team sucht nach einem neuen Teamchef, denn nach 8 Saisons hat Dilba Gil den Rennstall überraschend verlassen.
M wie Motorsport-Erfahrung. Die bekommt Andretti, denn der ehemalige Porsche-Pilot André Lotterer wechselt für die Saison 2023 zum US-Rennstall und unterstützt dort Jake Dennis.
Und M wie MSG, das ist das neue Kürzel von Venturi, die sich wenige Monate vor dem Maserati-Einstieg in Monaco Sports Group umbenannt haben. Das 6. Team der Formel-E-Saison 2023 hat das Line-Up festgezurrt. Irgendwie, ich habe lange gedacht, Tobi, dass die Teams sich echt viel Zeit lassen und dann war es doch relativ überraschend, dass wir jetzt schon das 6. Line-Up fertig haben. Irgendwie fühlte sich das an, als wäre das irgendwie das 2. Team, was sich aufgestellt hat fürs nächste Jahr. Ist nicht so. Nummer 6, Andretti ist der Name dieses Rennstalls. Wer ist denn jetzt dabei im nächsten Jahr bei denen?
Ja, wenig überraschend ist weiterhin mit dabei Jake Dennis. Der ist ja seit 2021 bei Andretti, beziehungsweise beim Vorgängerteam BMW i Andretti Motorsport, hat da eine sehr gute Debütsaison hingelegt, viele gute Ergebnisse eingefahren und auch mehrere Rennen gewonnen, aber auch, wenn er mal nicht gewonnen hat, oft auch vorne in der Spitzengruppe mit dabei. Dessen Vertragsverlängerung war
Ja, eigentlich eine Formsache, aber er wird einen neuen Teamkollegen bekommen. Und das ist, na, muss ich zugeben, wenig überraschend, der bisherige Porsche-Werkspilot André Lotterer.
Ich würde gar nicht sagen, dass das so wenig überraschend war. Also für mich war es auch wenig überraschend, aber wir zwei haben den Vorteil, dass wir hin und wieder mal so die Fühler ausstrecken können. Gut, das können auch alle Fans in Richtung Porsche machen, aber ich habe von einigen Fans, ich bin in so einer WhatsApp-Gruppe mit Motorsport-Fans und da haben alle gesagt, Tobi, Statement dazu bitte. Wie ist das denn passiert? Ich glaube, das hat echt einige überrascht, auch in Deutschland, dass André Lotterer zu Andretti geht. Das hängt doch ganz sicher mit dem Kundenmotorenvertrag für nächstes Jahr zusammen, oder?
Ja, natürlich. Das ist, glaube ich, unzweifelhaft, dass es da eine direkte Verbindung gibt. Ich meine, wir beide haben ja auch zum Beispiel in Berlin nach der Bekanntgabe des Motorendeals mit Andretti, haben wir ja zum Beispiel auch mit Roger Griffiths, dem Andretti-Teamchef, und Thomas Laudenbach noch gesprochen und versucht, da vielleicht die ein oder andere Aussage in die Richtung rauszubekommen von den beiden, die natürlich ganz Profi, wie sie beide sind, da nicht viel zu gesagt haben. Aber die Anzeichen haben sich ja ein bisschen verdichtet, dass es in diese Richtung gehen könnte. Und André Lotterer hat ja auch selbst angekündigt, dass er auch auf jeden Fall trotz seines Wechsels in den Langstreckenbereich, wo er ja im kommenden Jahr wieder für Porsche antreten wird, ja, dass er auch trotzdem weiterhin mit seiner Formel-E-Erfahrung Porsche zur Verfügung stehen wird. Und da hatte man ja auch schon drüber spekuliert, dass er entweder als Berater fürs Porsche-Werksteam tätig bleiben könnte oder aber, wie es jetzt rausgekommen ist, einen Sitz beim Porsche-Kundenteam Andretti erhalten könnte.
Ich finde, die Verpflichtung ist richtig gut von Andretti. Denn Lotterer bringt eben genau die Erfahrung, die du gerade schon angesprochen hast, mit. Der ist in Gen 1 gefahren, damals mit Tachita Renault. Dann ist er irgendwann in der Gen-2-Ära zu Porsche gewechselt, kennt also so ein bisschen die Grundfunktionen der Software zumindest vom Antriebsstrang. Ich weiß, für Gen 3 ändert sich das alles grundlegend, aber vielleicht hilft da einfach so ein bisschen die Formel-E-Philosophie von Porsche in die Muttermilch gegeben bekommen zu haben. Auch irgendwie komisch, von Muttermilch zu sprechen. wie alt ist der? Rund 40, ne? ich glaube, das hilft ihm alles in Gen 3. Der hat Podien gesammelt, ganz, ganz viele Kilometer in der Formel E und dabei halt eine Menge Wissen angehäuft. Und ich glaube, Wissen ist der zentrale Begriff bei dieser Verpflichtung. Denn du kannst als Fahrer noch so viel Talent mitbringen und noch so viel Glück haben und noch so viel Geld haben. In der Formel E kommt es am Ende des Tages oft auf dein Wissen über die Serie an. Und André Lotterer ist nun mal einer der Fahrer, die am meisten Wissen anhäufen konnten in der letzten Zeit. Der wartet nach wie vor noch auf seinen ersten Sieg in der Elektroserie. Da kommt also noch ein kleiner Erfolgshunger mit. Sollte Porsches Antrieb für Gen 3 richtig gut werden, dann hat Andretti auch richtig gutes Potenzial. Denn die können ja auf die gleiche Software auch zurückgreifen, wenn sie wollen. Machen natürlich wenige, die entwickeln in der Regel ihre eigene Software. Aber die Hardware zumindest. Sollte sie gut werden von Porsche, dann ist sie auch bei Andretti gut. Dann hat auch André Lotterer noch die Möglichkeit zum Gewinnen mit seinem ganzen Formel-E-Wissen. Ich glaube, das ist eine gute Verpflichtung.
Ja, auf jeden Fall. Und Tobi, weißt du denn auch, was Fernando Alonso, André Lotterer und ich gemeinsam haben?
Ihr seid alle gleich alt wahrscheinlich.
Tatsächlich, wir sind nicht nur
Ihr seid alle 78 Jahre alt.
Wir sind nicht nur Legenden im internationalen Formelsport, nein, wir sind auch tatsächlich alle im Jahr 1981 geboren.
Okay.
Das ist tatsächlich so und André Lotterer und Fernando Alonso bleiben dem internationalen Formelsport weiter erhalten. Das heißt, ich muss auch weiter.
Du musst auch dabei bleiben, Tobi. Ja, keine Chance. Wenn du gehen wolltest, sorry, geht nicht. Du musst warten, bis Lotterer und Alonso den Helm an den Nagel hängen.
Ja, weiß ich Bescheid.
Ich will noch wissen, wie gut die beiden harmonieren können von dir. Du kennst die beiden ja auch, hast mit Jack Dennis gesprochen in diesem Jahr. André Lotterer kennst du auch. Und ich frag mich ernsthaft, wie gut die beiden harmonieren können. Denn ich habe so die Befürchtung, dass das ja entweder ganz gut wird oder ganz schlecht werden könnte.
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, wir haben in der Formel E schon Beispiele erlebt, wo es auf jeden Fall schwieriger war, was die Teamkollegen angeht. Wir haben natürlich wieder mal den Fall, wir haben einen relativ jungen und einen relativ erfahrenen Piloten. Das ist ja
eine Kombination, die im Allgemeinen als ganz gut wahrgenommen wird. De facto ist, wir haben da quasi zwei unterschiedliche Rennfahrergenerationen, würde ich an der Stelle schon fast sagen, ja, die auch so ein bisschen draufgängerig sind, wenn sie hinter dem Lenkrad sitzen. Ich glaube, da ist sogar Lotra noch ein bisschen mehr als Dennis. Die sind ja auch auf der Strecke schon mehrfach aneinander geraten. Unter anderem hatten wir da ja letztes Jahr auch in Rom, wie könnte man sagen, ein sehr kontaktreiches Duell.
Ja.
Auf der anderen Seite, es besteht natürlich das Risiko, dass, wie das vielleicht bei einem Team, das in Gold und Schwarz die Saison gefahren ist und auch die letzten Jahre gefahren ist, dass das so ein bisschen an den Egos der jeweiligen Fahrer scheitert und man dann da doch auf die Art und Weise vielleicht die eine oder andere Schwierigkeit bekommen könnte. Die Gefahr besteht, aber ich glaube, so extrem wie bei Tichita wird es nicht werden mit Felix da Costa und Wern.
Ich glaube auch nicht, dass Dennis so ein Ego-Fahrer ist. Ich glaube, vor allem außerhalb vom Cockpit sind die beiden Draufgängertypen in ihrer ganz eigenen, ja, ihrem ganz eigenen Aggregatzustand. Ich folge unter anderem auf Instagram der Pressesprecherin von Andretti aus beruflichen Gründen. Die tut da aber halt auch private Sachen drauf manchmal. Ich sage jetzt nicht ihren Namen, nicht, dass ihr auch alle folgt, aber die war gemeinsam mit Jake Dennis auf Ibiza jetzt in diesen Sommermonaten und die Details, die könnt ihr euch einfach ausdenken dazu, wie die es da krachen haben lassen. Es war wirklich wunderbar zu sehen und dass André Lotterer es faustdick hinter den Ohren hat, das wissen wir, glaube ich, allesamt. Ich denke auch, dass das nicht so ganz dramatisch enden wird wie bei Tachita. Es ist eine kleine Wundertüte, ja, wie Dennis und Lotterer harmonieren, aber weil zumindest im Rennsport-Universum Jack Dennis nicht unbedingt so der Ego-Typ ist, sondern ich schätze den eher als Teamfahrer ein. Man denke beispielsweise daran, wie gut der Oliver Askew im letzten Jahr ins Team aufgenommen hat und dem dazu verholfen hat, gut, das hat Askew größtenteils selbst zu verantworten, dass er in die Top 5 fährt, aber er wurde so schön von Jack Dennis angeleitet. Das war schön zu sehen und ich glaube, da könnte es dann doch ganz gut funktionieren bei Dennis und Lotterer. Aber vielleicht waren das auch berühmte letzte Worte. Vielleicht funktioniert das auch gar nicht. Naja, werden wir abwarten. Interessante Fahrerpaarung auf jeden Fall von Andretti. Und eine, die doch erfolgsversprechend ist, sollte auch die Hardware vom Auto funktionieren. Dennis hat übrigens einen Vertrag, das ist ein bisschen untergegangen, für mehrere Jahre unterschrieben. Das ist ein Zitat, für mehrere Jahre. Das könnte auch bedeuten, dass es nur 2 Jahre sind. Ist ja auch
das,
mehr als 1.
Ich wollte sagen, das ist ja eine übliche Kommunikation, dass jeder Vertrag, der 2 Jahre ist, über mehrere Jahre angekündigt wird.
Ein Multi-Year-Agreement. Ja, aber naja. Also wir werden auch 2024 mit Jake Dennis bei Andretti rechnen können. Bei André Lotterer haben wir keine derartige Kommunikation mitbekommen. Wie lange bleibt denn André Lotterer noch in der Formel E dann?
Ah, ich glaube, das wird Porsche gemeinsam mit Andretti aufgrund des Saisonverlaufs entscheiden. Hängt ja auch unter anderem davon ab, ob es Terminkollisionen zwischen der Formel E und der Langstrecke gibt, wo Lotterer seinen Hauptfokus draufsetzen wird. Und ich glaube im Gegenzug allerdings dann nicht, dass es so sein wird wie in der Formel E bereits vor einigen Jahren schon mal, dass ein Team da akzeptieren wird, dass ein Fahrer 2 Rennen im Jahr aussetzen muss, weil er gleichzeitig irgendwelche Langstreckenverpflichtungen hat. Ich vermute daher, dass es erstmal für ein Jahr ist und man dann anschließend das neu bewerten wird. Aber grundsätzlich ist auch eine zweite Saison dann von Lotterer bei Andretti nicht ausgeschlossen.
Ausgeschlossen ist, dass im nächsten Jahr eine Person bei Mahindra am Kommandostand sitzen wird. Denn nach 8 Saisons, 100 Rennen und 23 Podien ist jetzt Schluss bei Dilber Gil und Mahindra. Das war eine der größeren Meldungen aus der letzten Woche. Hat damit irgendwer gerechnet, Tobi?
Nee, überhaupt nicht. Also das hat mich, ich will jetzt nicht sagen, wie der Schlag getroffen, aber das war tatsächlich sehr überraschend. Das hat, glaube ich, niemand vorher vermutet. Ausgerechnet Dilber Gil, das ist ja einer der ganz wenigen, die von Anfang an dabei sind, die auch den Spirit der Formel E wirklich leben. Und das hat mich echt überrascht.
Der Geht mir komplett genauso. Da hat ja Mahindra irgendwann das Motto Passioneering in den Raum gestellt, als Teammotto aufgestellt. So eine Fusion aus Passion und Engineering, dem Ingenieursdasein. Holprige Übersetzung, aber ihr wisst, was ich meine. Und dieses Passioneering hat Dilber Gil total gelebt. Also der hatte so viel Leidenschaft immer an der Strecke. Und es ist wirklich nicht so wirklich nachzuvollziehen, was hinter diesem Abgang steckt. Lass uns mal rätseln. Gibt es irgendwelche Faktoren, Indikatoren, die darauf hingewiesen hätten? Woran liegt das, dass Dilber Gil Mahindra verlässt?
Ich habe überhaupt keine Ahnung. Wie gesagt, das ist ziemlich spontan auch gekommen. Es gab, ich glaube, einen indischen Medienbericht. Und 3-4 Stunden später kam dann ein Tweet von Mahindra, dass er das Team verlässt. Und laut dem Medienbericht soll er nicht nur das Team verlassen, sondern die gesamte Mahindra-Gruppe. Und er ist ja nicht erst mit dem Formel-E-Einstieg zu Mahindra gewechselt, sondern arbeitet seit ja mittlerweile 16 Jahren für Mahindra, unter anderem auch in den USA, ist deshalb ja auch extra nach Boston gezogen. Und vor allem, was mich am meisten überrascht, ist dieses Timing. Man hätte ja tatsächlich beim letzten Saisonlauf in Seoul, der noch keine 4 Wochen her ist, ja, hätte man ja da eine große Sause draus machen können, Abschiedsparty und so weiter. Aber dann jetzt knapp 3 Wochen später mit so einer, nicht mit einer Pressemitteilung rausgeschickt, sondern tatsächlich ja, über einen Tweet und auf Rückfrage von bei Mahindra erhält man auch nur den gleichen Wortlaut, wie er in dem Tweet steht. Finde ich ein bisschen seltsam, gerade bei Dilber Gil, der halt, wie gesagt, das Aushängeschild des Rennstalls war und teilweise sogar eines der Aushängeschilder der Formel E.
Ja, das deutet alles darauf hin, dass das echt relativ kurzfristig war und als wäre das relativ plötzlich passiert. Die einzige Neuerung oder der einzige Unterschied im Vergleich zu dem Tweet, den wir noch aus Mahindra rausgequetscht haben, ist, dass ein neuer Geschäftsführer zu gegebener Zeit bekannt gegeben wird, beziehungsweise der Name des neuen Geschäftsführers oder der Geschäftsführerin. Das ist natürlich auch wenig aussagekräftig. Also, natürlich wird er zu gegebener Zeit bekannt gegeben, aber was ist denn schon gegebene Zeit? Der Nachfolger ist also noch komplett unbekannt momentan. Ein Kandidat könnte vielleicht der aktuelle Performance-Leiter sein von Mahindra. Joseph Holden heißt der. Der ist vor einigen Jahren von der Power-Unit-Seite von Mercedes aus England zu Mahindra gekommen und ist da eben jetzt Performance-Leiter, aber da ist noch nichts offiziell bekannt. Auch von Gil ist noch kein Statement zu seiner Zukunft da. Also jetzt Zeitpunkt 10.30 Uhr am Sonntagmorgen hat noch niemand was von Dilber Gil gehört, wo es jetzt mit ihm weitergeht. Ob es in der Formel E für ihn weitergeht oder außerhalb davon. Der hat ja Management-Erfahrung bis zum Abwinken. Egal, ob es jetzt im Motorsport ist oder außerhalb davon. Könnte der vielleicht nicht auch für andere Formel E-Teams ein Kandidat sein im Management?
Ja, definitiv. Das wäre ein Bereich, wo er mit Sicherheit wertvolle Erfahrung einbringen könnte. Aber es ist an der Stelle, glaube ich, reine Spekulation, ob und wo er da unterkommen könnte. Das ist, wir müssen da vielleicht auch erstmal abwarten, bis mal auch irgendwas von ihm selber kommt. Wie gesagt, bislang ist ja bis auf diese kurze Mitteilung bzw. diesen Tweet nichts offiziell verlautbart worden.
Ja. Ich finde, es wäre ein richtig bitterer Verlust in jedem Fall für die Formel E. Ich habe das gerade ja schon anklingen lassen. Das ist wirklich einfach legendär, wie sich Dilber Gil immer im Qualifying auf der Brust rumgetrommelt hat. Der hat so viel Passioneering ausgesprüht und was ist das richtige Wort? Keine Ahnung.
Ausgestrahlt.
Ja, der strahlt nicht nur, der sprüht auch schon. Dilber Gil ist einfach so ein intelligenter Charakter im Paddock. Wenn auch nicht immer die leichteste Persönlichkeit. Also das ist mir auch schon öfter entgegengekommen. Vielleicht habe ich ihn auch einfach manchmal ein bisschen forsch von der Seite angelabert. Ich weiß es nicht. Aber Dilber Gil ist ein Mensch mit Ecken und Kanten und das gefällt mir einfach so gut. ich würde ihn wirklich, wirklich vermissen, wenn wir ihn komplett aus dem Formel-E-Paddock verlieren würden. Mahindra würde ihn ganz sicher vermissen, denn wie du, Tobi, eingangs schon gesagt hast, der hat das Team halt wirklich geprägt. Das ist sein Baby, das jetzt im letzten Jahr nicht so erfolgreich dabei gewesen ist, aber das ist sein Herzensprojekt, da ist so viel Herzblut drin. Mahindra wird ihm wirklich, oder andersrum, er wird Mahindra wirklich richtig fehlen.
Ja, definitiv. Ich habe mir auch meine Gedanken drüber gemacht und ich bin da gestern auf vermutliches Rätsels Lösung gekommen. Ja, es fiel mir wie Schuppen von den Augen. Und zwar, es ist ja klar, dass Dilbergil Mahindra nicht ohne sehr, sehr guten Grund verlässt. Und ja, wir haben ja dieses Wochenende Formel 1 in Monza, großer Preis von Italien. Und da in dem Zusammenhang kam mir die Erleuchtung. Ich vermute ja, dass es tatsächlich so ist, dass Dilbergil als Nachfolger von Mattia Binotto Teamchef bei Ferrari werden wird. Ja, die den Italiener jetzt nach dem Heimrennen in Monza dann, wenn die Strategie mal wieder daneben liegen wird, zuerst gehört bei mir, ja. Ja, dann ja, sind seine Tage als Teamchef bei Ferrari gezählt und ich glaube, Dilbergil wäre der würdige Nachfolger an der Stelle, oder?
Doch, na total. Also ich würde dir, also ohne Spaß, ich würde dem auch die Leitung von einem Formel-1-Team zutrauen. Absolut. Ich weiß nur nicht, wie viel Formel-1-Vorerfahrung der hat. Ich glaube nämlich wenig.
Wenn man sich Ferrari so anguckt, schadet das ja nicht, oder?
Stimmt, oder das ist ja vollkommen egal, ob man Formel-1-Erfahrung hat oder nicht, wenn man Ferrari als Team leitet in diesem Jahr. Ach je. Ach, das ist gemein dem Binotto gegenüber. Der hat ganz viel Formel-1-Erfahrung. Der ist doch schon seit 200 Jahren dabei und hat Motoren entwickelt für Michael Schumacher und so. Aber trotzdem, das ist echt, also naja, wir sind ja nicht der Formel-1-Podcast, aber man kann schon viel falsch machen als Teamchef oder überhaupt als Leitung, als Leiter von so einem Team und das gelingt Binotto bislang in diesem Jahr echt ganz gut. Ne? Naja,
kann man so sagen.
Genug der Formel-1-Narratei, zurück zum elektrischen Motorsport. Und da werfen wir als nächstes einen Blick durch
Tobis Teleskop.
Ich bin gespannt, was in den letzten 14 Tagen so passiert ist und was du entdeckt hast am Horizont.
Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Heute richte ich das Teleskop einmal auf Jakarta. Dort läuft nämlich aktuell eine Untersuchung der Antikorruptionsbehörde, in deren Rahmen auch der Gouverneur von Jakarta, Anis Baswedan, bereits zweimal befragt wurde. In diesem Rahmen wurde bekannt, dass umgerechnet etwa 40 Millionen Euro an öffentlichen Geldern ausgegeben wurde für den Jakarta Grand Prix, davon mehr als ein Drittel für den Bau der Strecke. Einem Tweet des früheren indonesischen Botschafters in Polen, dem Geschäftsmann Peter Gonta zufolge, hat die Formel E aber bereits reagiert und einen 10-Jahres-Vertrag mit Singapur abgeschlossen. Und der Singapur E-Prix soll ab dem kommenden Jahr bereits den 3-Jahres-Vertrag mit Jakarta ersetzen. Grund für die Entscheidung soll der insgesamt relativ große politische Gegenwind sein, welcher der Formel E in Indonesien, insbesondere in der Lokalpolitik, entgegenweht.
Wow! Und da ist ja so viel zu entpacken. Boah, okay, also fangen wir mal oben an. Antikorruptionsbehörde hört sich nicht so gut an, aber das ist ja schon ein Thema, was seit längerem durch Jakarta pustet. Die Antikorruptionsbehörde untersucht halt einfach diese Causa Jakarta E-Prix seit Monaten. Das ist jetzt nicht irgendwie akut, dass da ein Verdacht vorliegt, sondern das wirkte auf mich immer so, als hätte da irgendeine Oppositionspartei im Stadtrat gesagt, liebe Antikorruptionsbehörde, schaut da doch nochmal hin, vielleicht kriegen wir so irgendwie unseren Gouverneur los.
So ein bisschen klingt's, obwohl, wie gesagt, auch die Sprachbarriere Indonesisch ist nicht ganz immer so einfach zu übersetzen in Deutsch oder Englisch. Daher
dabei muss ist das man doch an der eine Stelle, indogermanische Sprache, Tobi.
Ja, aber trotzdem muss man da immer ein bisschen vorsichtig sein mit indonesischen Nachrichten, die man ja, mit handelsüblichen Tools dann einfach in Deutsch oder Englisch übersetzt. Da kann auch schon mal bei der Übersetzung etwas anderes rauskommen, als da eigentlich steht und oder gemeint ist.
Mehrquellenprinzip. Aber das, ja, das versuchen wir natürlich immer. Und wie gesagt, das mit der Antikorruptionsbehörde ist schon ein etwas längeres Thema. Ich finde es halt tatsächlich interessant, dass so ein bisschen jetzt da nochmal eine gewisse Würze reinkommt, dadurch, dass der Gouverneur da antanzen muss. Das ist so ein bisschen wie wenn der Bundeskanzler nochmal zu Cum-Ex-Geschäften befragt wird oder sowas. Das interessiert an sich, glaube ich, relativ wenige, aber wenn da tatsächlich der Kanzler irgendwie auftritt, dann guckt man doch nochmal mit hochgezogener Augenbraue hin und denkt sich, huch, ist da vielleicht doch einfach mehr dran, als ja irgendwie bekannt ist bisher. Interessantes Thema auf jeden Fall, diese Antikorruptionsuntersuchung beim Jakarta EPRI. Und dann der Singapur EPRI. Da habe ich auch vor Jahren schon mal gehört, dass die Formel E da doch einfach die Kurzanbindung der Formel 1 nutzen soll. Die Strecke ist ja so achtförmig angelegt gewissermaßen, ohne dass sich die zwei Teile, oder wie heißt dieser Kontaktpunkt bei der 8 in der Mitte? Keine Ahnung. Kreuz.
Das kann ich dir nicht sagen.
Da könnte man halt einfach einmal durchfahren durch diese Auslaufzone auf der Formel 1 Strecke und da eine Kurzanbindung für die Formel E erschaffen. Dann ist das Thema ganz kalt geworden und jetzt soll das wieder heiß sein. Laut dem ehemaligen indonesischen Botschafter in Polen? Was hat denn der mit Singapur zu tun?
Ja, der ist ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann in Indonesien. Der ist seitdem er nicht mehr als Botschafter in Polen weilt, wieder in Indonesien zurück und gehört auch mit zu dem Konsortium, das an der Durchführung des Jakarta EPRI beteiligt war. Und der hat da tatsächlich durchsickern lassen, dass die Formel E bereits diesen 10-Jahres-Vertrag mit Singapur abgeschlossen habe und damit das Jakarta-Rennen ersetzt werden soll.
Okay. Aber ganz ehrlich, das speichere ich in der Rubrik Gerüchteküche ab. Weil, also wie so oft in der Formel E, ich glaube erst dran, dass ein Event stattfindet, wenn die Startampel ausgeht. Also die können auch Trainings fahren und Qualifyings fahren. Ich glaube immer noch nicht dran, dass das Rennen stattfindet. Erst wenn das Rennen stattfindet, glaube ich, dass es passiert. Ich würde mich sehr freuen über Singapur, versteht mich nicht falsch. Und es klingt auch plausibel, dass das so ein Ersatz in der Region sein könnte für die Formel E, die ja in Südostasien sich breiter aufstellen möchte. Da ist Singapur sicherlich keine schlechte Adresse, aber ich glaube erst dran, wenn die Startampel ausgeht in Singapur, dass das passiert.
Ja, geht mir ähnlich, aber wie gesagt, die ja, Gerüchte gibt's und ja, ich finde es spannend, das zu beobachten. Das ist ja auch in Indonesien eine ganz andere Kultur, auch eine ganz andere Nachrichtenkultur, als das hier bei uns der Fall ist. Und ja, von dem, was man da immer mitbekommt, das muss wohl da in den Lokalmedien mal ziemlich hohe Wellen schlagen, das Thema.
Ich finde das
Formel E,
ja genau, das ist ein unheimlich brisantes Thema. Wir reden jetzt hier so viel über Jakarta und eigentlich ist es nur ein Teleskop, aber ich finde das echt unheimlich interessant. Ich bin ja Medienwissenschaftler von Haus aus und genau diese Medienkultur, die ist wirklich interessant, weil da bekommt so viel mediale Aufmerksamkeit. Also wenn man sich in Deutschland schon manchmal überfordert fühlt mit einer Flut an Nachrichten und es gibt so viel, es wird über alles berichtet, da wird sich auch oft drüber beschwert. Jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, Tod von Königin Elisabeth II. Und es sind die Kommentarspalten voll mit Beschwerden, habt ihr keine anderen Themen, so viele Nachrichten, ich komme gar nicht mehr hinterher. Und ich fand das unheimlich interessant zu beobachten beim Jakarta EPRI in diesem Jahr, wie viel berichtet wird über diesen Jakarta EPRI. Das habe ich in der Formel E zumindest noch nie erlebt, dass es so viel Wind und Wirbel um ein Rennen gab. Noch nicht mal in Kanada. Und da ist schon die Kacke am Dampfen gewesen.
Das kann man so sagen, ja.
Also höchst interessant. Vielleicht mache ich irgendwann mal einen Medienkritik-Podcast auf und rede dann ausführlich darüber, was ich da beobachtet habe. Aber das ist ja Thema für einen anderen Podcast. Ich mache mal das Auto an und dann kommen wir mal auf die Zielgerade von diesem Podcast. Und auf die Zielgerade biegen wir selbstverständlich ab mit unserem Grid Dummies Formel E Quiz. Wer die letzte Episode gehört hat, der hat natürlich die volle Breitseite Wissen zur Formel E bekommen. das wollen wir heute einfach fortführen. Ich fürchte, dass das bei mir heute nicht allzu ausgiebig wird mit Sachen in Sachen Antworten, denn ich muss ehrlich sein, ich habe die Formel eh relativ wenig verfolgt die letzten 2 Wochen. Ich hatte genug anderes zu tun. Wollen wir es einfach versuchen. Leg du doch mal los mit deiner ersten Frage gern, Tobi. Mal gucken, ob ich dann doch irgendwie gut genug aufgepasst habe.
Alles klar. Wir hörten es ja eben bereits im Teleskop, der Jakarta E-Prix könnte nach nur einem Jahr bereits wieder aus dem Rennkalender der Formel E verschwinden. Kannst du mir denn die 5 anderen Städte nennen, in denen es nur jeweils ein einziges Formel E-Rennen gab?
Ui. Valencia. Nee, das gab ein E-Prix, da gab es 2 Rennen, ne? Ich glaube, so rum ist die Frage gestellt. Also, willst du einzelne Rennen oder einzelne E-Prix haben?
Die Frage lautet, kannst du mir die 5 anderen Städte nennen, in denen es nur ein einziges Formel-E-Rennen gab? Also meine ich die Rennen.
Okay, also zählt Valencia nicht. Aber Moskau zählt zum Beispiel. Das war in Saison 1 dabei. Genauso wie Miami. Dann gab es nur ein einzelnes Rennen in... Tricky. Jetzt wird es nämlich langsam dünn. Buenos Aires sind wir 2 gefahren, Punta del Este 2 Rennen oder 3 sogar. Montreal war auch ein Doubleheader in Kanada. Ihr könnt wahrscheinlich gerade an meiner Antwort hören, wie so die Weltkarte auf und ab, Tiger. Paris gab es mehrere Rennen. Ein einziges Rennen.
3 fehlen noch.
Tja. Marrakesch, Diriyah. Ich muss aufgeben, Tobi. Ich glaube, mir fällt nichts mehr ein.
In einer der Städte bist du sogar selbst dabei gewesen.
Bern und Zürich. Oh, verdammte Axt. Okay, ja. Aber dann fehlt mir immer noch der 5. Ort. Auf den komme ich ganz sicher nicht.
Der 5. Ort, da bist du nicht gewesen. Auf der Insel Hainan.
In Sanya.
In Sanya ist richtig. Tobi, ich kann dir leider keinen Punkt für deine Antwort geben. Wenn eine Stadt gefehlt hätte, hätte ich dir vielleicht noch ein Auge zugedrückt. Aber ja, 2 von 5 ist mir dann doch nicht genug.
Das
tut
stimmt.
Mir leid. Weiterhin 0-0.
Ist ja peinlich, dass ich das mit der Schweiz nicht rausgefunden habe. Naja, egal.
Vor allem, weil du selber da gewesen bist.
Vergessen wir das einfach ganz schnell wieder. Genauso schnell, wie die Schweiz auch die Formel E vergessen will.
Oder die Formel E die Schweiz. Genau. Je nachdem.
Es beruht auf Gegenseitigkeit, glaube ich. Jemanden, den wir nicht vergessen wollen, ist Libor Gill. Über den haben wir schon geredet. Und über seinen Verzicht auf die Teamchefrolle. Das ist witzigerweise bei Mahindra ja schon mal passiert, als Dilba Gil beim Berlin-E-Prix 2020 einen positiven Corona-Test hatte und sich auf seinem Hotelzimmer isolieren musste. Wer vertrat ihn denn damals an der Strecke?
Oh, das habe ich eben noch gelesen. Es waren 2. Das eine war David Clark, der war damals Teammanager, hat aber das Team mittlerweile verlassen. Und der zweite, das glaube ich, war der Chefingenieur. Mhm. Den Namen habe ich mir aber nicht gemerkt.
Ach, ich habe einen guten Tag. Kriegst einen Punkt. Chefingenieur lasse ich zählen. Toni Cucurella. Das war so ein komischer Mix aus Italienisch und Spanisch gerade. Er ist Spanier. Cucurella. Keine Ahnung, ich kann das nicht so gut. Der ist, witzigerweise, der ist so der Christian Danner von DAZN auf spanischem Boden. Also DAZN hat ja die Formel-1-Rechte in Spanien und da ist er so ein bisschen halt der Christian Danner und sitzt da in einer Kommentatorenbox mit dabei.
Ja. Weißt du denn, wer der andere...
Der De La Rosa?
Nein, weißt du denn, wer der andere war, der sich ebenfalls in seinem Hotelzimmer isolieren musste?
Alejandro Agag.
Richtig.
Ja, na klar. Das war so ein komischer Tag, einfach, als diese Meldung kam. Wir haben, das war so eine Mitteilung, liebe Presse, wir haben 8 Millionen Corona-Tests durchgeführt, 2 waren positiv und einer davon ist Dilba Gil. Und dann war so ein bisschen Grillenzirpen zu hören. Und einen Tag später, und übrigens, der andere ist unser Chef. Das war echt komisch.
Ich glaube, das war noch nicht mal so. Wir haben stattdessen bei Alejandro Agag auf Instagram gesehen, dass er sich isolieren musste.
Stimmt, so war das. Und dann musste man das zusammenbasteln.
Genau, richtig.
Oh mein Gott. Das war witzig. Also, es ging den beiden ja gut, deswegen war es witzig. Sonst wäre es nicht so gut gewesen. Na gut, 1-0 für dich. Zweite Fragerunde.
Tobi, meine zweite Frage dreht sich um die traditionellen Season Awards von eFormel.de. Da waren einige Kategorien in diesem Jahr stark umkämpft. Es gab aber auch sehr, sehr eindeutige Ergebnisse. Kannst du mir denn sagen, in welcher Kategorie der Gewinner ein Traumergebnis von 96% erzielte?
Ach, Herr Jemine. Nee. Hätte ich mich mal ausgiebig damit beschäftigt. Wir haben auch die Season Awards, das machen wir sonst im Podcast hier immer, gar nicht so beworben, ehrlich gesagt. Ich habe da nur abgestimmt bei uns. Die Excel-Liste ausgefüllt, abgeschickt und war voll des Dankes, dass Timo sich darum kümmert. Oh Gott. 96%. Das war wahrscheinlich, also ich muss wirklich raten mal wieder. Hm? Vielleicht, was bietet sich denn für eine Kategorie da irgendwie an? Die meisten abgeschlossenen Rennen in den Top 10 vielleicht? Ich glaube, das wurde gewählt und das müsste dann doch der Van Dorn sein, der nur in Mexiko nicht in den Top 10 ins Ziel gekommen ist. Wie hieß die? Mr. Konstanz oder so?
Tobi, ich gebe dir einen halben Punkt, denn das ist etwas, was ich nicht bedacht habe, dass man das auch so interpretieren könnte. Stoffel van Dorn kam bei 15 von 16 Rennen in den Top 10 ins Ziel. Ist nicht ganz 96%, aber sehr nah dran. Die eigentlich von mir erwünschte Antwort war die Kategorie Rookie des Jahres, bei der Oliver Askew 96% aller Punkte erzielt hat, die Rookies in dieser abgelaufenen Saison geholt haben, nämlich 24 von 25. Nur Dan Ticktum hat noch einen weiteren Punkt erzielt und ist daher mit einem, doch nicht ganz so kleinen Abstand Zweiter in dieser Kategorie geworden.
Ja. Nee, gib mir da mal keinen Punkt für. Das war eine ganz andere Kategorie.
Ja, aber auch 15 von 16 ist sehr nah dran, denn 96%. Von daher kann man eigentlich.
Na gut. Also, ganz wie du meinst. Ich nehme natürlich halbe Punkte gerne an, dann gehe ich immerhin nicht ganz zu null raus, sondern halt mit Nachkommastelle.
Ich will jetzt nicht sagen, dass das auch meine Hoffnung war, aber.
Tja, na gut, okay.
Deine zweite Frage, würde ich sagen.
1-0,5. Und du darfst jetzt auf 2 erhöhen, wenn du mir sagst, wo denn der Test stattfindet, der Kollektivtest mit allen Herstellern in der anstehenden Woche. Der ist geplant, schon seit einiger Zeit, und es gibt auch einen Austragungsort.
Wo? Ja, in Italien. Es ist nicht Vallelunga, sondern es ist, glaube ich, Varano.
Vollkommen richtig. 2-0,5.
Okay, Tobi, dann hast du noch mal die Chance zu verkürzen. Wir sind allerdings bei meiner Frage nicht in der Formel E, sondern stattdessen in der Moto E. Dort rückt nämlich das Saisonfinale immer näher. Dominiert wird die Saison bislang von Dominic Agata und Eric Granado, die als einzig verbliebene Konkurrenten noch um den Titel kämpfen. Kannst du mir denn sagen, wer aktuell Dritter in der Gesamtwertung ist und nicht mehr Meister werden kann?
Oh, zum Glück. Als du die Frage angesetzt hast, dachte ich, oh Gott, wir haben zum ersten Mal die gleiche Frage. Teaser, ich habe auch eine Moto-E-Frage gleich für dich vorbereitet.
Ich
glaube, der Dritte müsste der junge Italiener mit dem klangvollen Namen Matteo Ferrari sein. Das weiß ich, weil ich es gestern erst mir angeschaut habe, den Gesamtstand.
Die Antwort ist absolut richtig. Punkt für dich.
Und jetzt, weil das so nah dran ist, ich will, dass du diesen Horror, den ich gerade empfunden habe, auch empfindest. Ich lese mal vor. Die Moto E geht auf die Zielgerade der Saison. Domi Egerter kämpft dort gegen Eric Granado um den Titel. Und dann gehen unsere Fragen glücklicherweise auseinander. Hui, das war knapp. Und besticht bislang mit seiner Konstanz. Bei wie vielen der bisherigen 10 ausgetragenen Rennen stand er nicht auf dem Podium? Also, Domi Egerta.
Oh,
Es steht, die Antwort, für alle, die es nachvollziehen wollen, in derselben Kurzmeldung bei uns auf eformel.de, in der auch der Gesamtstand steht.
Ja. Und die habe ich tatsächlich heute Morgen noch gelesen. Ich bin mir jetzt aber ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob es ein oder zwei Rennen waren, bei denen er nicht auf dem Podium war. Ich glaube, es waren zwei. Also ich meine, er hätte 8 Podestplatzierungen in 10 Rennen. Also demzufolge hat er 2-mal nicht auf dem Podium gestanden.
Ist fast richtig. Oh. Es war nur eins. Der zweite Saisonlauf in Jerez in Spanien. Da war er nicht auf dem Podium. Sonst immer.
Okay.
Und weil du so gnädig warst, gebe ich dir dafür auch nochmal einen halben Punkt. Und dann steht es 1,5 zu 0,5. Und dann haben wir ein schön unrundes Ergebnis hier. Wir sind wirklich viel zu freundlich miteinander hier. Also, man müsste denken, bei einem Quiz gibt es richtig und falsch. Aber nicht so bei den Grid Dummies. Glückwunsch.
Ach ja. Ja, danke schön.
Und schon ist eine runde 40-minütige Episode voll. Da gab es dann doch noch ein bisschen was zu bequatschen. Einfach mal Mund aufmachen und mal laufen lassen. So ein bisschen war heute das Motto. Hat Spaß gemacht. Wieder viel über die Formel E geredet. Das hat mir ein bisschen gefehlt die letzten 2 Wochen, muss ich sagen.
Ja, war mal wieder ganz schön. Es gab ja auch ein paar Themen, die wir hier abarbeiten konnten. Und ja, ich glaube, da ist wieder eine nette Episode zusammengekommen.
Und das macht doch Lust auf mehr. Wir sind in 2 Wochen wieder zurück und besprechen da die Themen, die dann hoffentlich in den nächsten 14 Tagen noch zusammenkommen. Es ist ja ein bisschen saure Gurkenzeit momentan, die Offseason. Aber in 2 Wochen treffen wir uns nochmal zusammen und reden über die Formel E. Danke für deine Zeit bis heute, Tobi. Mach's gut.
Ja, ciao.